Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, auch wieder hier zu sein und dass wir zusammen auch Gottes Wort anschauen dürfen. Das ist schon gut, genau, wie Sie gesagt haben am Anfang bei der Einleitung, genau, wie man Zeugnis sein kann und bei den Gelegenheiten, die Gott einem gibt und dass man dann dort zu ihm steht und dass er sich zu uns stellen will. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen auch ins Leben von einem treuen Diener Gottes hineinschauen dürfen, in das Leben von Timotheus, aber auch seinen Werdegang. Und wir haben gelesen im ersten Vers: Wenn du die Brüder das lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein. Und da klingt es an, ein guter Diener Christi Jesu. Das ist das höchste Kompliment, das man bekommen kann als Gläubiger. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja in der Gemeinde eigentlich keine Hierarchie, so wie das in manchen Kirchen in der Welt hier ist oder sonst, wie wir das erleben, sondern das Kompliment, Jesus ist unser Meister und wir sind die Diener. Und unser großes Ziel ist, dass wir es in Matthäus 25, Vers 21 und 23 steht, wo das Gleichnis von Jesus geschrieben ist, von den anvertrauten Zentnern, die Gott uns gegeben hat. Da gibt es welche, die 5 Zentner Silber gekriegt haben, andere 2 Zentner oder 1 Zentner. Aber sie haben die Gabe, die sie gehabt haben, die sie bekommen haben, von Gott eingesetzt. Und Gott hat Gedeihen geschenkt. Und dann nachher sagt Jesus ihnen am Schluss ihres Lebens recht so: Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und so sagt er das zu jedem seiner Knechte. Und das ist, so sollte es sein, das ist das höchste Kompliment, das sie bekommen können von Jesus, dass er sagt, du bist ein treuer Knecht gewesen, du bist treu gewesen, du hast das, was ich dir anvertraut habe, eingesetzt. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Dazu sind wir berufen, in Worten und in Taten Jesus zu bezeugen, für ihn da zu sein, zu ihm zu stehen, genau gleich wie es in 1. Petrus 3, Vers 15 heißt: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das möchte Jesus bewirken in unserem Leben, dass wir Zeugnis geben von ihm, zu seinem Wort stehen und die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, gebrauchen, um ihn zu bezeugen, durch Worte und Taten. Eben wie bei einer Beerdigung, das ist kein schöner Anlass, aber es ist eine Gelegenheit, auch davon zu bezeugen, aber auch im Alltag. Und wir sehen das auch bei Timotheus. Hier in diesem Text steht es auch geschrieben, in den Worten und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Da sehen wir, also in Apostelgeschichte, also wir haben jetzt einige Referenzen auch zurück zur Apostelgeschichte, wo wir sehen über den Werdegang von dem Timotheus, weil er ist ja aufgewachsen in einem gläubigen Elternhaus, würden wir sagen. Und da steht dann in den ersten 3 Versen in Apostelgeschichte 16, da ist von Timotheus die Rede. Also Paulus, er kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Da sehen wir den Segen eines gläubigen Elternhauses. Er hatte eine Mutter, die gläubig war, die ihm das Wort Gottes weitergegeben hat, die eine Grundlage gelegt hat für seinen weiteren Dienst, so dass er in einem schwierigen Arbeitsfeld später eingesetzt wurde von dem Apostel Paulus und dort auch bestehen konnte. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, praktisch von den Samen auszusehen, auch in der Kindheit, zu Hause, im Elternhaus, dass die Bibel auch gelesen wird, dass gebetet wird und dass wir so als Eltern Vorbilder sind für unsere Kinder und ein Segen sind und so Gebrauch bereitet Gott sich seinen Diener vor, den er später auch in Ephesus gebraucht hat, einem ganz schwierigen Arbeitsfeld, zu dem kommen wir noch. Aber das soll, und so sehen wir, also letzten Sonntag war der Muttertag und da sehen wir auch, wie Mütter ein großer Segen sein können für ihre Kinder. Sie prägen, sie formen, ihnen das mitgeben, was sie brauchen für ihr Leben. Bei uns in der Gemeinde wurde sogar gesagt, dass Soziologen herausgefunden haben, dass praktisch, also da haben sie die Frage dann gestellt, wie viel wir schätzen würden, dass Menschen lernen in den ersten 6 Jahren. Und dann nachher haben sie gesagt, das sind 99,95%, die man lernt in den ersten 6 Jahren. Also so wie man geprägt wird, so wie man geformt wird, dass das, was später normal ist, was man als normal betrachtet, lernt man in den ersten 6 Jahren. Und da sehen wir, was für eine Aufgabe das ist, ein Gottes Wort, den Samen des Wortes Gottes in Kinderherzen zu sehen, also im Elternhaus zu Hause, wo die Bibel gelesen wird, wo gebetet wird, oder aber auch in der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, wo man das Wort Gottes weitergibt und es, dass es eben Frucht trägt in ihrem Leben. Und das sehen in den Versen, sehen wir, wie Gott immer seinen Diener immer weiter vorbereitet hat, wie er eben schon in Lystra und Derbe gedient hat, Timotheus. Und so hat sich Gott seinen Diener auch geformt, weitergebracht, hat er gelernt und hat sich bewährt. Und später in Apostelgeschichte 19, Vers 22 schreibt, ist auch geschrieben von Timotheus und Erastus, die ihm dienten, also dem Apostel Paulus haben sie gedient. Sie waren mit ihm zusammen, waren mit ihm in Dienst und haben von ihm gelernt, von seinem Vorbild. Und später lesen wir auch, also man sieht auch in der Apostelgeschichte, wie Timotheus auch mit dem Silas unterwegs war und auch gelernt hat von ihm. Aber wie Gott eben Regie führt im Leben des Timotheus und alles auch vorbereitet hat für seinen Dienst, um ihn zu befähigen für den Dienst. Und Gott hat eben den Überblick über alles für jeden einzelnen Diener und möchte ihn gebrauchen. Und auf der zweiten Missionsreise, am Ende der zweiten Missionsreise hat Paulus auch die Gemeinde in Ephesus gegründet, ist dort entstanden. Und am Anfang der dritten Missionsreise hat der Apostel Paulus 2 Jahre in Ephesus gedient. Er hat auch in dieser Hafenstadt gearbeitet, als Zeltmacher und hat sich seinen Lebensunterhalt verdient und hat abends dann das Wort Gottes verkündigt und hat aber auch den Timotheus, seinen wertvollen Mitarbeiter, weiter eben praktisch auch vorbereitet für den Dienst. Und dann gibt er ihm den Auftrag in Vers 7, du, also übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Da sieht man, wie eben kein Meister vom Himmel gefallen ist, sondern dass es das, was man gelernt hat, in die Praxis kommt, dass man es weitergeben kann. Und das ist Ephesus wirklich kein einfaches Arbeitsfeld. Wir sehen, in der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Menschen damals also viel Zauberei betrieben haben. Da kamen sie ja zusammen und haben für einen großen Betrag Bücher von Zauberei verbrannt. Und so sehen wir, dass in dieser okkulten Stadt, also in der Lutherbibel steht hier eben, dass In Vers 7, die ungeistlichen Altweiber fabeln aber weise zurück. Das ist so ein Wort, das kommt hier das einzige Mal in der Bibel vor. Aber das meint, das sind schwarze Künste. Das ist nicht das Frauenfeindliche, sondern da ging es darum, dass Frauen schwarze Künste betrieben haben, also schwarze Magie. Also das ist und magische und abergläubische Praktiken waren sehr verbreitet in dieser okkulten Stadt. Also Ephesus war eigentlich die Stadt des Okkultismus, die Hauptstadt des Okkultismus, und wo dunkle Praktiken betrieben wurden. Und wir sehen ja in der Apostelgeschichte 19, dass viele Menschen auch von diesem Geschäft gelebt hat, von dem Tempel der Diana, und wie dann die Christen, die dann genannt wurden, die auf dem neuen Weg waren, das Evangelium gelebt haben, das Evangelium praktiziert hatten, plötzlich ihre Feinde waren, weil sie ihnen das Geschäft verdarben. Und so kam es dann auch zu dem Aufruhr mit dem Demetrius. In Apostelgeschichte 19 kann man das nachlesen, wo in der Folge der Apostel Paulus Ephesus auch verlassen musste. Aber Gott hat seine Gemeinde dort nicht verlassen. Und es scheint wirklich kein Zufall zu sein, dass gerade die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6 im Epheserbrief geschrieben ist. Praktisch dort hat man es besonders nötig, diese Waffenrüstung zu praktizieren, den Schild des Glaubens und den Helm des Heils, und all das hatte man dort im Besonderen nötig. Aber das sehen wir auch in Paulus gibt Timotheus ganz praktische Anweisungen dafür, eben übe dich in der Frömmigkeit, denn die leibliche Übung ist wenig nütze, schreibt der Apostel, schreibt der Luther in seiner Formulierung, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Es ist dann von unserer Hoffnung die Rede, eine Hoffnung, die wir weitergeben können, die ewig ist, eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber das ist klar, also ist wenig Nütze, aber ist ein bisschen Nütze. Genau, wenn man einen Körper, der Tempel des Heiligen Geistes ist, ist gut, wenn man ihn ein bisschen fit hält und gesund erhält. Obwohl auch der Timotheus auch seine Schwierigkeiten hatte gesundheitlich, deshalb schreibt er ihm auch die Anweisung in 1. Timotheus 5, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen. Genau, das kann man dort auch nachlesen. Aber er war ein treuer Diener, der sich bewährt hat. Und der Apostel Paulus gebraucht auch Begriffe aus dem Sport. Also hier, da steht in Vers 7 eben, über dich selbst, aber in der Frömmigkeit. Aber dann steht eben auch etwas geschrieben von dem Kampf übe und arbeite und kämpfe in Vers 10. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Also üben, kämpfen, arbeiten. Also das sind alles Begriffe sehr, sehr aktiv praktisch. Also nicht passiv, sondern man kommt voll in die Praxis. Und man soll das immer wieder praktizieren, was man gelernt hat, und das auch weitergeben. Wenn man sieht, wie Sportler leben, sie sind ganz fokussiert, sie sind opferbereit und können verzichten. Sie haben auch einen inneren Antrieb und können auch die richtigen Prioritäten setzen. Das sind alles Dinge, die auch in unserem die der Apostel Paulus auch meint, wenn er sagt, übe dich darin, kämpfe, arbeite, dann meint er auch, dass man eben diese Fokussierung hat. Unsere Söhne betreiben auch intensiv Sport, also richtig Spitzensport, also Marathonlauf und Ultralauf und American Football. Also ihnen muss ich nicht sagen, jetzt geht trainieren, sondern die gehen selber laufen und die haben einen inneren Antrieb oder gehen ins Fitnessstudio praktisch und zwar über die Jahre hinweg täglich oder also ziemlich täglich, aber und Gott möchte uns also auch, dass wir wirklich auch das, was er uns gegeben hat, auch praktizieren, es lernen, uns weiterentwickeln. Da ist ja auch von Fortschritt die Rede. Und ich freue mich sehr, dass wir auch im Herbst praktisch auch die kleinen Propheten durchnehmen, also Bereiche der Heiligen Schrift, die man sonst eigentlich eher nicht so beleuchtet, wo man die, über die nicht gepredigt wird. Und das ist sehr schön, dass praktisch nicht nur gewisse Schriften gepredigt werden, sondern der ganze Ratschluss Gottes. Und da soll Timotheus auch immer wieder neu dazulernen und er soll das Wort Gottes verkündigen, ermahnen. Ermahnen bedeutet aber nicht nur irgendwie zur Rechtweisung, sondern es soll auch Ermutigung und Trost sein. Es ist ein ganz umfassendes Wort und das soll geschehen, dass wir das Wort Gottes auch weitergeben. Und da soll sich da gibt Paulus dem Timotheus auch den Auftrag, übe dich darin, lerne, arbeite, kämpfe, übe. Und das soll sich weiterentwickeln. Und gleichzeitig soll er auch dazu stehen. Es ist immer wieder ein Sprung, wag den Sprung, immer wieder ins Neue, in die Praxis zu kommen, nicht sich einschüchtern zu lassen. Und das steht ja auch in Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also zu der Zeit war, in einem Kommentar habe ich gelesen, dass der Timotheus schon in die 30 Jahre alt war, damals. Aber der war damals immer noch betrachtet als jung. Genau. Und, aber das ist schon eine Anfechtung, wenn andere Menschen zweifeln an der Eignung von einem selber im Dienst. Also man sieht die Anfechtungen von außen, praktisch durch die Irrlehrer, praktisch. In den ersten Versen des 4. Kapitels im 1. Timotheusbrief steht ja, wie Menschen auch neue Gebote hinzugetan haben zum Wort Gottes, was sie nicht tun sollen, was man nicht essen soll, was man nicht trinken soll. Und so haben sie das Wort Gottes verfälscht. Aber Timotheus war auch eben angefochten, dadurch in diesem schwierigen Arbeitsfeld von außen, aber auch von innen, wenn in der Gemeinde Menschen sind, die seine Fähigkeit, seine Eignung in Frage stellen. Aber Paulus sagt, lass dich nicht einschüchtern, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du hast auch etwas weiterzugeben. Du hast es gelernt von Jugend auf. Du hast die Begabung bekommen für deinen Dienst. Du kannst den Dienst auch ausfüllen, den Gott dir anvertraut hat. Und Kritiker gab es ja schon immer in der Gemeinde. Selbst der Apostel Paulus hatte auch zu kämpfen mit Kritikern, die gesagt haben, du kannst nicht gut reden. Davon spricht er ja in 2. Korinther 11, Vers 6, wo dann geschrieben steht, ich meine doch, ich sei nicht weniger als die Überapostel. Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise und vor allem haben wir sie bei euch kundgetan. Also dem Apostel Paulus haben sie auch schon vorgeworfen, er könne nicht gut reden, er sei nicht fähig für den Dienst. Und da haben wir auch dieses Wort Überapostel. Es gibt nicht diese Hierarchie, wo man sagt, die einen stehen über den anderen, sondern sie sind in verschiedenen Funktionen auf derselben Ebene als Diener Christi, jeder Einzelne. Aber der Apostel Paulus hat sich auch nicht einschüchtern lassen. Und er schreibt ja davon in 1. Korinther 1, wo geschrieben steht eben, praktisch das Ergebnis dieser Vorwürfe sind dann auch Spaltungen und Streit in der Gemeinde, weil sie denken, der eine, ich lese euch das mal kurz vor, das ist, denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber, dass Dies, ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas und der vierte ich zu Christus. Also man wundert sich, was dann das für Blüten treibt. Also, aber der Apostel Paulus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Es soll das Wort Gott, sie sollen nicht Streit haben untereinander, sondern sie sollen vereinstehen. Und obwohl der Timotheus jung ist, soll er sich nicht einschüchtern lassen. Und da ist immer die Frage dann, auf welche Stimmen hören wir? Welchen Stimmen schenken wir Glauben? Und da ermutigt der Apostel Paulus seinen Diener: Lass dich nicht einschüchtern, predige das Wort Gottes, gib es weiter. Und dann schreibt er ihm auch diese starke Form, dieses starke Wort im Vers 12, wo er ihm sagt, sei ein Vorbild und praktisch, ich lese das nochmal. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Sei den Gläubigen ein Vorbild, ein Typus, wie ein Modell. Wie ein Modell, das vorbereitet wird und dann kann man das reingießen und formen und danach wird es hart und dann, also so wird man ein Vorbild. Und manche sagen ja auch, ich will gar kein Vorbild sein. Aber man ist automatisch ein Vorbild für die Kinder. Man sieht es ja in der eigenen Familie manchmal, wenn man denkt, also genau, bei den eigenen Kindern, wenn man dann sie sieht, wie sie sind, und dann merkt man manches, das nicht gut ist, und dann merkt man, das ist genau das, was ich auch an mir nicht mag. Genau. So ist es. Sie machen uns dann doch alles nach. Wir können reden, was wir wollen, aber sie machen es uns nach, so oder so. Also wir sind immer ein Vorbild. Wir prägen andere. Aber der Apostel Paulus ermutigt seinen Diener und sagt, wir sollen ein Vorbild im Wort sein, in dem, was wir weitersagen. Das Wort Gottes soll er weitergeben in Treue. Das soll der Maßstab sein. Es soll nicht angepasst sein an den Zeitgeist. Und soll nichts hinzugefügt werden, aber es soll auch nichts weggenommen werden. Und da schreibt der Apostel Paulus, da konzentriere dich darauf, da investiere dich. Das soll dein Fokus, das ist deine Hauptaufgabe. Darauf soll er sich konzentrieren. Aber dann schreibt er auch, und diese Punkte, die er hier aufführt, sind wie praktisch wie Punkte von geistlicher Leiterschaft, praktisch im Wort, aber im Wandel, auch im Glauben, in der Liebe. Das sind diese Kriterien, die von geistlichen Leitern notwendig sind, die sie qualifizieren. Und da sehen wir auch, wie der Apostel Paulus wirklich ein Vorbild ist. Wie er gelebt hat, praktisch in seinem Leben, wie er gearbeitet hat als Zeltmacher, wie er gedient hat, wie er sich, obwohl er das Recht gehabt hätte, hat er nur von den Philippern Geld genommen, einen Betrag für seinen Lebensunterhalt, sonst in allen Gemeinden hat er gearbeitet und hat dann am Wort gedient. Und am Schluss, der dritten Missionsreise ist der Apostel Paulus wieder an Ephesus vorbeigekommen und hat dann die Ältesten rufen lassen raus, weil er keine Zeit hatte, um in die Stadt reinzugehen und dort der Gemeinde zu begegnen. Aber den Ältesten hat er nochmals, denen ist er das nochmal begegnet, im Wissen, dass es die letzte Begegnung sein würde vor seinem Tod, genau, praktisch, was dann kommen würde. Aber da schreibt er wie eine Zusammenfassung über seinen Dienst des Apostel Paulus dort in der Gegend, wo dann geschrieben steht, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Also Paulus war wirklich ein Vorbild in der Gemeinde. Er war nicht ein Überapostel, obwohl er vielleicht das Recht gehabt hätte. Er hat die Gemeinde gegründet und hatte Erkenntnis, aber trotzdem sich auf der gleichen Ebene gesehen. Er war nicht stolz. Und selbst am Ende seines Lebens, wo er den Philipperbrief geschrieben hat, der letzte Brief, den er im Gefängnis geschrieben hat in Rom, da schreibt er, das finde ich sehr, sehr erstaunlich, wie er schreibt am Ende des Lebens: Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, Vers 13, ich habe das vorher vergessen. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Da sagt er, ich hab's noch nicht ergriffen. Selbst am Schluss, er hätte wirklich sagen können, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel bewirkt, so viele Gemeinden gegründet, bin so ein großer Segen gewesen, und er sagt, ich bin trotzdem noch kein Meister, ich entwickle mich weiter, ich lerne noch, ich bin noch nicht fertig, ich kann immer noch vorwärts kommen, ich habe es noch nicht ergriffen. Und das zeigt sein Beispiel, wie er demütig ist, wie er sich trotzdem immer noch als Diener Gottes sieht, der dazulernt, der noch etwas bewirken kann, der noch etwas, sich dafür einsetzen kann. Und da ist er ein großes Vorbild, obwohl er wirklich derjenige gewesen ist, der sich hätte was einbilden können. Im zweiten Korintherbrief schreibt er ja an anderer Stelle, wo er seinen Dienst rechtfertigen muss, wie oft er Schiffbruch erlitten hat, wie er gelitten hat unter Hunger und Durst und so weiter. Eine ganze Palette listet er dort auf. Aber das schreibt er nicht, weil er jetzt irgendwie sich rühmen will, sondern da ging es um die Sache, praktisch seinen Dienst, um seine Autorität, aber nicht um ihn selber. Es ging dem Apostel Paulus nie um ihn selber, sondern immer um Jesus. Und da trieft es aus allen Poren, sieht man, wie der Apostel Paulus demütig ist und will, dass wir reife Christen, dass er reif ist. Er will immer noch vorwärts kommen, er will immer noch dazu lernen. Und ich finde es eigentlich auch schön in meinem Leben, wenn ich zurückblicke, auch wie es manchmal schön war, auch bei der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, also auch zu dem Gemeindegründer, praktisch der Gemeindeleiter damals, auch nach Hause gehen konnte und von ihm auch Dinge hören konnte und lernen konnte. Und das ist schön, wenn man von anderen lernen kann oder sie auch begleiten kann, auch in der heutigen Zeit. Und da gibt es ja auch so Begriffe wie Mentoring oder Zweierschaft, wo man praktisch trotzdem regelmäßig sich mit jemand trifft und mit dem persönliche Dinge besprechen kann oder auch Dinge von ihm lernen kann, Hinweise bekommen kann. Und das, so kann man auch einander gegenüber auch ein Segen sein in der Jüngerschaft. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach auch bei dem Wandel auch eben, dass es authentisch ist, weil Leute haben so ein feines Gespür, ob jemand nur ein Schauspieler ist oder ob das, was er redet, effektiv auch echt ist und mit seinem Leben übereinstimmen, dass Worte und Taten miteinander übereinstimmen. Und Leute merken es, ohne dass man kann sie nicht betrügen. Aber er schreibt auch, das ist ein wichtiges Kriterium, ist auch, dass man ein Vorbild sein soll in der Liebe. Und das sehen wir, wie wir kommen ja gerade von Ostern und sehen, wie dort Also Jesus seine Liebe zu uns bezeugt hat durch sein Sterben, auch durch seine Auferstehung, dass er uns so ein Beispiel ist, dass er uns ins Reich Gottes hineingeliebt hat, so sein Leben für uns gegeben hat, um uns zu retten. Und so ist Jesus wirklich das ultimative Vorbild. Und der Apostel Paulus hat Jesus für sich als Vorbild gesehen. Und Timotheus hat Paulus für sich als Vorbild gesehen. Aber wir sehen, wie die Liebe ist schlussendlich auch der Schlüssel zu vielen Menschenherzen. Wir können manchmal, weil praktisch Lehre ohne Liebe ist kommt an wie Besserwisserei. Selbst wenn die Worte stimmen, hat es doch nicht seine Wirkung. Es ist die Liebe, die sich zeigt in der Tat, die Liebe, die sich zeigt in den Worten, im Trost, den man weitergeben kann. Und das ist vielleicht oftmals auch der Schlüssel zu den Menschenherzen. Also diese Liebe, die sie sonst nirgends erfahren. Gestern war bei uns in der Gemeinde auch eine Hochzeit und danach, die hatten ja auch den Alpha-Kurs und ein Teilnehmer davon, der kommt seit November zu uns in die Gemeinde und der ist aber noch nicht noch nicht Christ in dem Sinn, aber der hat das erste Mal eigentlich so eine christliche Hochzeit erlebt, also wo es so fröhlich, so herzlich zugegangen ist und also diese Liebe zueinander, die leuchtet auch hinein und macht Leute auch fragend, dass sie merken, doch da ist etwas ganz Unterschiedliches, da ist etwas anderes. Und das ist das, was Leute auch fragend macht. Genau. Also man kann praktisch, ja, und ihre fragend, genau, es gibt keine leichten Antworten, gerade auch wenn man sieht, wie die Gleichgültigkeit groß ist, wie eben die Leute scheinen verschlossen zu sein, aber wir sollten trotzdem nicht zurückhalten, also wenn die Gelegenheit gegeben ist, immer dazu zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben, Jesus zu bezeugen, aber trotzdem, wenn es die Gelegenheit gibt, auch ihnen in Taten zu helfen, aber auch in der Liebe. Ich denke, das ist oftmals der Schlüssel, dass sie merken, obla, da ist etwas ganz anders, oder dass sie neugierig werden. Das möchte ich, das, was der hat, so wie der ist, das möchte ich auch haben. Das ist auch unser Vorbild, wie wir auch umgehen mit schwierigen Situationen, sei es mit Krankheitsnöten, dass man eben praktisch nicht in der Hoffnung versinken muss, sondern wirklich auch erleben darf und ein Zeugnis sein darf, auch in schwierigen Situationen ein Zeugnis sein kann, dass die Leute merken, das ist anders wie bei einem normalen Menschen der Welt. Und so, dass sie ins Fragen kommen. Aber das braucht immer den Glauben. Glaube ist auch etwas Wichtiges, das steht auch hier in dem Vers, also wo es um den Wandel steht. Im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also zu glauben, eben dass Gott auch heute noch Menschenherzen verändern kann, dass er Unmögliches möglich machen kann. Diesen Schild des Glaubens dürfen wir immer wieder hochhalten, nicht wegen uns, sondern Gott will sich dazu stellen und möchte praktisch sein Siegel drauflegen, ja, und dass Menschen auch heute noch zum Glauben finden können, und er kann es tun. Und natürlich auch steht es auch in der Reinheit, da sehen wir auch, wie gerade in der heutigen Zeit Menschen, dass man da angefochten ist, auch christliche Leiter angefochten sind, also in der Reinheit, gerade in dieser Zeit. Aber der Apostel Paulus schreibt, Timotheus, habe Acht auf dich selbst, beharre in diesen Stücken. Und er sagt, es gibt einen Feind, der einfach auch an dir arbeitet, der dich anfechten will, der das, was du tun willst, auch kaputt machen will. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Das ist das letztendliche Ziel, dass Menschen gerettet werden und viele Jesus auch kennenlernen. Diesen Fokus dürfen wir nie vergessen, nie verlieren, sondern es geht immer, es ist eine ernste Sache, aber das schreibt der Apostel. Und das scheint nur so unter der Oberfläche zu laufen, weil das Leben läuft ja normal weiter und trotzdem sind Menschen unterwegs, also eigentlich verloren in dem Sinne. Aber trotzdem dürfen wir eben das im Blick haben und dass unser Fokus drauf gerichtet ist, wirklich auch, ja, dass viele Menschen Jesus auch kennenlernen. Und dazu möchte Gott uns segnen und gebrauchen durch unseren Wandel, durch unseren Glauben, also unser Vertrauen auf Gott, dass er eben auch Wunder tun kann, dass er das Unmögliche machen kann, was kein Mensch tun kann. Und da ist Timotheus auch, da ermutigt Paulus den Timotheus und fordert ihn heraus, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Auch in diesem schwierigen Arbeitsfeld stehe dazu, wag den Sprung immer wieder neu, auch das Wort Gottes weiterzugeben. Und es wird auch Frucht tragen zu seiner Zeit. Amen.